ein Drittel Mann. Ein Drittel Mann. Ein Drittel Mann. Marco und Chrissy, ein Drittel Mann.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittel Mann. Und man muss jetzt was dazu sagen, wir haben mittlerweile einen sehr komischen Aufnahmerhythmus. Also wir sind jetzt wieder im Verzug, weil ich noch die alte Folge, ich glaube es ist Folge 72 müsste das sein, noch nicht hochgeladen habe. Die ist schon eigentlich fast fertig geschnitten. Ich lade die wahrscheinlich nach der Aufnahme sogar hoch. Aber das ist selten, dass wir so viel Überfluss an Material haben.
Wir sind momentan wie eine Gatling-Gun. Also wir hauen hier wirklich am Stück, nehmen wir hier auf. Also ist ja wirklich so, wir sitzen gerade zusammen im Keller, wir sitzen uns gegenüber und haben seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen und nehmen dauerhaft auf. Ne? Also wir haben ja 24 Stunden immer das Mikro an und wir cutten dann immer eine Stunde raus, die für uns gut passt. Weil wir hatten das Problem, dass wir wochenlang nicht aufgenommen haben. Und jetzt dachten wir jetzt, den Fans, den gönnen wir jetzt mal was für den Sommer. Im Sommer ist man ja eh oft drin, zu Hause, hat nicht so viel, hat viel Zeit über und so weiter. Und da hört man gerne Podcasts. Weil für mich ist der Sommer der Podcast. Zeit.
Ja, eben, wenn ihr mit eurem 9-Euro-Ticket auf dem Weg nach Sylt seid, könnt ihr ja eigentlich den Podcast komplett durchsuchten. Oh Mann. Und dafür sind wir da.
Marco, du weißt doch, dass so eine Charaktereigenschaft von mir ist, dass ich so ein kleiner Wutbürger bin. Ne? So. Und ich muss ja tatsächlich sagen, diese 9-Euro-Ticket-Gags nach Sylt, ich finde die nicht lustig. Ich verstehe es halt irgendwie auch nicht so ganz. Alle schreiben so, ja, ich habe richtig Bock, mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren, mit neben Assis und 10 Stunden unterwegs sein. Also, ich das sind irgendwie keine guten Gags.
Ich habe bisher auch noch keinen guten Gag dazu gesehen, aber das Problem ist halt, dass es ja tatsächlich wohl die Realität ziemlich gut widerspiegelt. Und das hat mich überrascht. Also, ich dachte, es wäre so ein Meme halt so, aber es scheint wirklich zu stimmen.
Ja, also, ich kann es mir gut vorstellen, dass es stimmt. Also, es ist ja eine logische Konsequenz. Wenn du irgendwo günstiger... Also natürlich macht es Sinn, dass dann mehr Leute fahren. Aber ich frage mich auch, gibt jetzt so viele Leute, die sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr 40 Euro zahlen, sondern 9 Euro, jetzt lass mal nach Sylt fahren. Also.
Ja eben, ich finde auch, also Sylt ist jetzt nicht mein Go-To-Ziel.
Ja, besonders, also, weißt du? Besonders Sylt machen ja öfter mal Leute Urlaub, aber das ist ja, der Lebensstandard ist, glaube ich, dort teuer. Ne? Also ich glaube, Lebensmittel und Wohnungen und sowas sind da recht teuer. Und nicht der Weg dahin. Also warum scheitert es daran?
Und ja, stimmt.
Ich frag mich irgendwie, warum so viele Leute sagen, Alter, das scheitert jetzt bei 20 Euro fürs Ticket. Also natürlich ist 9-Euro-Ticket eine geile Idee und so, das ist günstiger und so weiter. Dass so viele sagen, jetzt wo ich, weiß nicht, 20, 30 Euro spare, mache ich das. Also ich sehe den Sinn nicht ganz dahinter.
Ja, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob man da gut zelten kann oder so und deswegen halt dann keine Unterkunft braucht und dann halt Lebensmittelkosten halt einfach in Kauf nimmt, I guess.
Also ich würde eigentlich sagen, die wahren Sieger des 9-Euro-Tickets sind die Obdachlosen.
Irgendwo ja.
Ja.
Ja, also irgendwie schon.
Ganz ehrlich, ich würde ja sagen, 9-Euro-Ticket für immer, aber nur für Benachteiligte.
Ich bin eigentlich eher der Meinung, lass einfach generell kostenfreien ÖPNV machen. So. Wäre schon cool. Aber wenn ja, sagen wir mal, das geht nicht. Dann wäre deine Version wahrscheinlich schon realistischer. So, und die Frage ist jetzt, was zählt benachteiligt? Zählen meine -7 Dioptrien schon rein? Kann ich mich da rein sneaken?
Ich habe deine Schlauchbootlippen. Das ist auf jeden Fall ein Riesennachteil.
Aber ja, ganz ehrlich, nur weil ich afrikanischer Stammesangehöriger bin. So. Oh, Marco. Diskriminiere mich mal nicht.
Okay, das wäre jetzt gerade schwierig. Marco, warum hast du gerade nicht den Nahverkehr eigentlich abgekürzt? Was ist mit dir denn los?
Herr ÖPNV ist doch voll, also das ist wirklich eine gängige Abkürzung. Also man kann es doch bei Scrabble einfach richtig rasieren.
Aber man darf bei Scrabble keine Abkürzung benutzen, Marco. Also, sag mal.
Also, stimmt.
Wer Abkürzung bei Scrabble benutzt, cringe.
Dann leg mal öffentlicher Personennahverkehr auf dem Scrabble-Board.
Das ist auf jeden Fall, was ist das längste Scrabble-Wort? Na, egal.
Ich glaube, das ist so 3Ds, vielleicht ist auch so 3D-Scrabble, dass du einfach so ein bisschen so schräge Diagonalen in die Höhe liegen kannst und so. Das wäre schon ziemlich nice.
Ich stelle mir ganz gut vor, dass Scrabble ist eigentlich ein Spiel, was sehr gut auch blinde Menschen spielen können. Ne? Weil man kann ja einfach die Buchstaben mit Blindenschrift, mit Braille halt machen. Mhm. Also das Wörterlegen und so, das müsste ja eigentlich ganz gut funktionieren. aber diese Steine auf dem Feld zu platzieren, ohne dass alles durcheinander rutscht, das ist, glaube ich, die Problematik eher. Und denkst du, da sind aber so Kästen, ehrlich, wo man es so reinsetzt dann?
Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich habe ja schon mit Sehkraft keinen Bock, Scrabble zu spielen. Ich glaube, ohne Sehkraft ändert sich das jetzt auch nicht.
Wir haben schon andere Probleme.
So, du bist so blind, das war richtig Bock auf Scrabble. Was?
Marco, das ist halt so ein Trade. Du kannst nicht mehr sehen, aber dafür hast du Bock auf Scrabble. So, das ist halt ein
worst trade deal.
Ja.
Aber nur mal zurück aufs 9-Euro-Ticket zu kommen. Ich habe tatsächlich gestern live die Inflation der Deutschen Bahn miterleben dürfen. Und zwar war ich auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln. Ganz normal Regionalbahn nehmen. Mhm. Da waren Love Parade-ähnliche Zustände. Also die Leute haben sich in diese Züge reingepresst und die ganze Zeit so, ja, rück doch auf. Ja, Leute, die können nicht aufrücken. Und da kam irgendwann der Zugführer und meint so, nö, bleibt draußen, verpisst euch. Und die dann so, sag mal, was sollen sie machen?
Hör mal.
Ja, eben. Und dann musste ich tatsächlich den Umweg über ein ICE nehmen. Und also Kurzstrecke ICE fahren, in Anführungszeichen Kurzstrecke, ist halt völlig dämlich.
Ja.
Aber es ging nicht anders. Weil ich kam sonst nicht, wäre sonst nicht hingekommen.
Guck mal, es gibt ja auch am Bahnhöfen passieren die unangenehmsten Momente. Du kannst da einfach, als wärst du nackt. Es gibt einen Moment, wo du zur Bahn rennst und die Bahn nicht bekommst. Und dann stehst du da wie so ein Trottel und alle denken, ach, er hat sich geschafft. Ne? Das ist ja ein mega unangenehmer Moment. Also für mich persönlich. Und ich glaube, dieser Moment wird von dem getoppt. Du stehst so an der Haltestelle, die Bahn kommt und du kommst nicht rein. Also du versuchst so einzusteigen, wirst wieder rausgeschubst und die fährt weg.
Also, oha.
Also danach kannst du halt auch keine Frau mehr ansprechen. So.
Nee, danach, da hast du keinen Respekt mehr am Bahnhof. So.
Also das ist halt, die Bahn kommt, die Türen öffnen sich und dann musst du entscheiden, okay, werde ich meinen Körper, meinen massigen Körper in Bewegung setzen und der Öffentlichkeit zeigen, ich möchte einsteigen, oder sagst du, nee, die ist so voll, ich werde es gar nicht erst probieren. Denn weil manchmal siehst du, die Bahn kommt, scheiße, die ist voll, aber du bleibst einfach cool stehen. Ne? Du hörst weiter auf deiner Boombox irgendwie David Guetta Memories, aber denkst du so, nee, ich steig dir nicht ein. Ich steig dir absolut nicht ein. Und dann denkst du, okay, der ist cool. Aber wenn du versuchst, okay, ich stampf da jetzt hin und will da jetzt einsteigen und du schaffst es nicht, dann hast du halt jegliche Autorität verloren. Also
ich verstehe, was du meinst und ich habe mich tatsächlich für die zweite Variante entschieden. Also ich stand halt da und habe einfach nur so ein bisschen hochgeguckt, dann wieder auf mein Handy und so geguckt, halt schon nach Alternativen gesucht und habe halt gesehen, okay, da passiert eh nichts mehr. Aber nicht, weil ich jetzt Angst um meinen sozialen Stand hatte, ja, sondern weil ich einfach dachte, ich habe keinen Bock, jetzt Prellung zu erleiden gerade so. Das ist jetzt nicht so mein Kink. Deswegen habe ich mich nur dagegen entschieden.
Okay. Marco, ich möchte jetzt ist ja der 4.6. Beginn der 9-Euro-Ticket-Zeit. Ist wahrscheinlich auch so eine ganz komische Phase irgendeinen Geschichtsbüchern.
Wie so eine neue Jahreszeit.
Ja. Was würdest du sagen? Was ist jetzt deine Prognose? Wie viele Menschen werden deswegen sterben?
Boah.
Wegen
zerquetscht werden. Was ist denn so? Ja, also sterben wird, glaube ich, niemand.
Wie viele Massenpaniken? Irgendwas wird ja passieren.
Massenpaniken, da sehe ich auf jeden Fall ein paar. Wie viele sind, boah. Also, messen wir das in Zeitungsschlagzeilen oder wie messen wir das?
Okay, lass dir machen. Was denkst du, wie viele Tage werden vergehen bis zur ersten Massenpanik in den Nachrichten?
Okay, dann so, ich glaube nach dem Wochenende.
Glaube ich.
Also, ja. Dieses Wochenende wird so, schon
nach
passieren.
Nach Pfingsten. Nach Pfingsten.
Ja, stimmt, nach Pfingsten, ja, stimmt.
Ich würde auch sagen, so der 10.6. spätestens zum 10.6. wird es mindestens eine Massenpanik geben, wo ein RTW anrücken muss.
Natürlich, klar.
Also
anders geht's eigentlich auch nicht.
Was denkst du, würdest du in der Massenpanik reagieren? Also sagen wir, kurzes Setting, Marco. Du, breit gebaut, stehst mit deinem Rucksack, sagen wir mal in der Bahn und von der einen Haltestelle bis zur nächsten Haltestelle dauert es so eine gute halbe Stunde. Ne? Mhm. Du stehst da drin, es ist warm, alle schwitzen, die Lüftung funktioniert irgendwie nicht. Neben dir ist sind so ein paar Kinder, die rumschreien und merkst, okay, langsam werden die Leute unruhig, weil die Bahn stehen bleibt, wegen der vorliegende Streckenabschnitt wird noch durch einen anderen Zug besetzt. Und denkst, okay, Leute werden unruhig, die schubsen, drängen ein bisschen. Was ist deine Reaktion? Was machst du? Wie versuchst du, dein Leben zu retten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Weiß nicht, du schlägst wild um dich, du kaust dich auf den Boden zusammen.
Also wenn ich auf den Boden zusammenkauere, der braucht doch nicht damit rechnen, dass er noch überlebt.
Ganz ehrlich. Der hat's verdient. So.
Ja, ist echt. Ohne Witz, du hast einfach die falsche Wahl getroffen.
Ja. Du bist in den tödlichen Fuß näher gekommen, halt einfach. Das ist
ja, eben, genau. Theoretisch meine Idee, die ich noch nie umgesetzt habe, du brauchst einfach einen Notfall-Bengalo.
Mhm.
Und das zündest du dann, weil dann hast du erstmal ein bisschen Autorität.
Okay, also
und die Leute haben Angst vor Feuer.
Ah, du willst also quasi auf die Steinzeit zurückgreifen.
Ich würde
so eine Fackel rausholen.
Noch generell so ein Konterpanik einfach mit Panik. Also du die makroskopische Panik mit der mikroskopischen Panik kontern. So nämlich. So
ah, okay, okay.
Ja, und dann ist es wie so, kennst du es, wenn Pilze Penicillin produzieren, dann ist um die herum quasi, sterben alle Bakterien ab, aber halt die weiter weg sind, die leben. So läuft es dann. Also um mich herum sind alle tot. Also, nein, Quatsch,
du rottest die Menschheit um dich herum aus.
Alle gehen in die Kauerstellung am Boden und ich trete einfach nacheinander zu.
Okay.
Aber ich glaube, dadurch verschafft man sich immer ein bisschen Raum. Aber das Problem ist, das ist ja so ein Ziehharmonika-Effekt. Auf der anderen Seite, wenn die Leute dir Raum geben, dann kriegt jemand anders ja weniger dafür.
Also würdest du Raum verschaffen, auf Kosten, dass andere Menschen zerdrückt werden.
Jo.
Ja, okay, ist legitim. Ist auf jeden Fall legitim.
Hier gibt's doch eh keine Gesetze mehr bei der Massenpanik.
Stimmt. Welches Gesetz regelt eigentlich, wie eine Massenpanik abzulaufen hat?
Gibt bestimmt eins. Wäre schon cool.
Mhm.
Hey, geht bitte zu zweit, haltet euch an den Händen, nimmt die Notausgänge.
Oh, während Corona-Zeiten wird es wahrscheinlich auch noch verändert. Mit Ellbogen an Ellbogen. Mussten ja so nebeneinander laufen.
Ja, so Patafix-Kleber so da so ran gehabt. Aber generell diese Feueralarmproben waren einfach so der größte Scam. Die haben ja überhaupt keinen Sinn gehabt. So, ja, da ist ein Feuer. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz langsam die Treppen runtergehen und einfach chillen? So, okay, Feuer ist halt da so.
Aber was früher, es ist ja an Schulen oft so, dass gesagt wird, okay, heute ist ein Probealarm. Ne? Und die ganze Schule wusste schon, dass heute irgendwann zwischen der dritten und sechsten Stunde ein Probealarm durchgeführt wird. Und man saß so, vierte Stunde Deutschunterricht, und man konnte sich halt einfach nicht konzentrieren. Man wusste, gleich wird's laut, oh mein Gott, was soll ich tun? Und das war, glaube ich, das Nächste, was ich einer Panikattacke am nächsten war. Diese ständige Angst, gleich erschreckt zu werden.
Aber das ist bei dir so, ich hätte nämlich eigentlich gedacht, das wäre so, weil du weißt ja, dass es kommt, da bist du ja nicht mehr schreckhaft.
Ja, aber das ist so eine große Zeitspanne.
Ja.
Und dann sagt, okay, irgendwie zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr wird es irgendwann laut. Auch komisch, dass laut einfach, dass ich Angst vor Geräuschen habe. Ganz komisches Ding.
Nee, aber das finde ich normal. Also ich meine, das ist ja, Geräusche sind ja generell immer so ein.
Na, ja, okay, stimmt.
Also das ist ja ein Verständigungsding, aber auch irgendwie ein Warnungszeichen. Von daher passt das schon. Aber ja, 9.30 Uhr bis 13 Uhr ist, das ist eigentlich so ein Handwerker-Ding eher, anstatt so ein Alarm-Ding, weißt du? Also, dass sie sagen, yo, tja, vor der Alarm, du hast einfach einen Hausalarm, der von 9 bis 17 Uhr irgendwann kommen kann. Das ist schon ein bisschen asozial.
Aber fandst du es, also sind die bei euch immer gesittet abgelaufen oder gab es irgendwelche lustigen Storys, irgendwie, dass einer so ein Fünfgister Panik hat, aus dem Fenster gesprungen ist und seitdem durfte man die Fenster nicht mehr aufmachen oder sowas? So eine komische Regelung wie so einem komischen Kind?
Also bei uns persönlich nicht und ich glaube, es gab auch nie so ein Urban Myth, dass da irgendwas Krasses passiert ist. So. Aber ich weiß noch nicht wie. Also keine Ahnung, du bist ja doch vorbereitet mehr oder weniger. Und wie gesagt, die behandeln das ja, als ob einfach gar nichts wäre, was halt eigentlich so den Sinn des Ganzen verfehlt. Mhm. Aber
ja. Also du würdest eigentlich sagen, der bessere Feueralarm ist ein echtes Feuer.
Theoretisch schon, aber das kannst du halt auch nicht machen.
So die Feuerwehr sagt, okay, irgendwann in diesem Jahr werden wir eure Schule anzünden. Zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr wird es hier brennen. So eine ganz komische Morddrohung. Die Schulleitung kriegt da auch so einen Brief, wo die einzelnen Buchstaben aus der Zeitung ausgeschnitten worden sind. Das ist richtig unnötig.
Das hat auch noch nie jemand gemacht, oder?
Nee, also
niemals.
Ich denke, man kann einfach was drucken. Dann ist es auch anonym.
Ja, aber gut, vielleicht hat es noch keine Drucker gab. Also keiner im privaten Raum, meine ich jetzt.
Ja, okay.
Zeitungspresse einfach viel zu privilegiert gewesen.
Oh, ich sag mal so, Druckbriefe gehst du nicht in den Copyshop.
Ja, wollen sie den farbig oder schwarz-weiß?
Aber bist du jemals in so einen Copyshop gegangen?
Ja.
Ja,
bin ich. Wie ja, läuft's? Ich war letztens sogar erst wieder in einem.
Was ist für ein Setting? Weil ich habe da irgendwie gar kein Bild von, wie es da drin aussieht. Ist es so ein riesiger Raum, wo einfach so eine 10x10 riesiger Drucker drin ist? Und da ist so ein Mensch davor, so mit so einem Arbeiterhelm, und dann gibst du irgendwie deinen USB-Stick und dann sagst du, okay. Und dann kommen so 20 muskelpackte Männer an, die diesen USB-Stick da hochtragen und da einstecken. Wie funktioniert aber so ein Copyshop?
Der gesamte Raum ist auch so komplett weiß.
Ja, natürlich.
Das muss ich mit Papier abgleichen. Nein, es ist halt, wie kann man das denn vergleichen?
Es ist irgendwie wie so ein Kiosk.
Im Endeffekt irgendwie schon. Also du wirst halt bedient, wenn du fragst halt, yo, ich will einfach nur eine PDF-Datei ausdrucken. Entweder nehmen die den Stick dann und stecken den rein. Oder du machst es selber, das gibt's auch, ich habe beides schon. Und dann druckst du das halt, gibst es an den Drucker und dann druckt er das und dann rechnet er dir halt die Kosten vor.
Okay, aber hast du, David, du hast einen USB-Stick. USB-Stick ist ja das Privateste, was ein Mensch quasi hat. Wie gehst du damit um, dass du jemanden Fremden deinen USB-Stick einfach gibst? Wo einfach deren ganzen Bilder drauf sind oder irgendwelche Daten?
Ganz ehrlich, siehst du doch lieber, also ich würde es andersrum ersehen. Als ob der random Dude mir jetzt vertrauen kann, dass auf dem USB-Stick nicht irgendeine Malware drauf ist.
Ja, aber dem ist es ja egal, das ist ja irgend so ein Student oder so.
Nein. Die meisten Businesses sind ja wirklich richtig, also
Masterstudenten, oder?
Nein, das sind wirklich die richtigen Inhaber, sag ich mal. Die haben halt ihre Existenz darauf aufgebaut. So. Die sind das schon. Ja. Also klar haben die auch Aushilfen und so, aber halt meistens ist es schon der Ladeninhaber so. Und wenn du halt dein PC da fixst und kommt das System, das wollen die auch nicht.
So. Ist eigentlich ein geiler Prank, oder Marco?
Ja, irgendwo schon.
Einfach mit so einem Stick durch die Lande ziehen und einfach alle Copyshops lahmlegen.
Ja, auf einmal hast du so einen richtig kranken Virus aufgebaut, so Petya-Virus-mäßig, so dass der sich ganz einfach selbst verbreitet. Du hast einfach, du wolltest so einen Prank machen, aber legst einfach so alles lahm.
Und dann sagst du, oh scheiße. Und dann willst du so ein Entschuldigungsschreiben machen, aber du kannst es einfach nicht ausdrucken. Du kannst einfach nichts tun.
Ah, oh, fuck. Da muss die Zeitung wiederholen.
Ja, stimmt.
Aber die Druckerpressen sind wahrscheinlich auch kaputt. Und per Hand geht nicht. Kannst du eine zweite Handschrift, also kannst du deine eigene Handschrift machen, aber noch eine zweite, damit nicht auffällt, dass es deine ist quasi?
Also meinst du, neue Handschrift erlernen?
Ja, genau. Also dass du quasi zwei hast. Eine, die quasi charakteristisch für dich ist, und die andere, die man halt nicht kennt, weil es dein Hidden Perk ist.
Das ist eine uncoole Superkraft. Ja, ich habe zwei Handschriften.
So, ja, als ob das cool. So eine Superkraft ist. Also eine Superkraft kannst du ja nicht lernen. So.
Ja, ich weiß nicht, ob die Handschrift sowas wie ein Fingerabdruck ist.
Nee.
Gut. Weil, guck mal, wir gehen jetzt mal in das Thema Erbrecht. Marco, du wirst doch verstehen, warum ich zu diesem Thema komme. Wenn man beim Erbrecht, wenn man ein Testament schreibt, also sagen möchte, der soll das bekommen und so weiter, da gibt es drei Möglichkeiten von der Schriftform her. Entweder man geht zum Notar, man macht ein Nottestament, ein Nottestament, ganz komisch, es darf ein Kapitän machen, auf See, der Bürgermeister oder drei random Leute zusammen. Und die dritte Art, ein Testament zu machen, ist handschriftlich. Also das ist so persönlich, dass es, wenn es handschriftlich gemacht worden ist, gilt. Oder wenn es beim Notar gemacht wird. Mhm. Das muss ja heißen, dass eine Handschrift wie ein Fingerabdruck so ein bisschen ist. Weil ich glaube nicht, dass man, egal wie gut man ist, natürlich, du kannst in Schreibschrift schreiben, mal in Druckschrift, aber da würden irgendwelche Nuancen drin sein, dass man das erkennt, dass du das geschrieben hast.
Ja, okay, gut, wenn du da richtig ransuchst und Pixel für Pixel auswertest, dann könnte es schon sein.
Da gibt es doch richtige Jobs für bei der Polizei, die so Briefe und sowas genau analysieren, wer das geschrieben hat und so weiter.
Ja, aber wie oft finden die was?
Ja, stimmt.
Also das weiß ich ja nicht.
Das ist eine richtig schlechte Erfolgsquote einfach.
Nee, ich wollte gerade sagen, da hörst du eigentlich nichts von. Kann natürlich sein, dass die krass sind, aber ich glaube, die sind da nicht so krass hinterher. Ich glaube auch mittlerweile lassen die das eher technisch auswerten sogar.
Wahrscheinlich sind irgendwie so Milliarden Dollar an Steuergelder da reingeflossen und haben so eine Erfolgsquote von 2,5%. So,
denken, Classic.
Lass einfach sein. Den Mord müssen wir jetzt auch nicht aufklären.
ist auch Comic Sans und so, lass mal nicht machen. Ja, okay, aber dann verstehe ich den Punkt, den du meinst. Weil das kann schon echt sein, dass man da wirklich so Nuancen draus erkennen könnte. Aber ich finde das mit dem Testament von dem Kapitän irgendwie sehr fragwürdig, weil der kann, also ein Kapitän, dem sollte man nicht vertrauen bei sowas, glaube ich. So, der zieht dich ab.
Ja. Also, würdest du sagen, Kapitäne sind shady Personen?
Ich generell schon.
Gesprochen alle?
Nee, okay. Das darfst du nie bei irgendwas sagen.
Ach echt? Marco, Joke.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo du so unterwegs bist. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier unterwegs bist, so in Europa, glaube ich nicht. Wobei, doch, bestimmt auch. Aber ja, ich weiß nicht, ich brauche keinen Kapitän, der was aufschreibt.
Ich würde tatsächlich sagen, ob Kapitäne shady sind oder nicht, ist abhängig davon, was für ein Boot es ist. Ich glaube, so eine schöne Kutte, die so Fische sammelt mit so einem Netz, ich glaube, das ist ein ehrlicher Mann oder eine ehrliche Frau einfach oder eine ehrliche non-binäre Person. Aber wenn man jetzt so einen Luxusdampfer hat, die zählen hinters Dunkle.
Ich vertraue einem Kapitän erst, wenn er Analphabet ist. Dann kann nichts schief gehen, weil dann weiß ich ganz genau, der kann mich gar nicht abziehen.
Wenn ein Kapitän mehr als einen Hauptschulabschluss hat, dann kann das nicht richtig sein.
Muss man sowas studieren bestimmt nicht, oder aus Ausbildung wahrscheinlich. Bestimmt kann man es auch studieren.
So ein Wochenendlehrgang oder sowas ist das, glaube ich.
Ja, so einfach wie so ein Formel-1-Fahrer. Du musst erst so die unteren Klassen alle abschließen, damit du so ein krasses Schiff fahren kannst.
Ich finde es auch komisch, dass es bei Schiffen immer noch so ist, dass da mit Knoten gerechnet wird. Dass er gesagt wird, okay, ja, wir fahren jetzt 8 Knoten. Und auf dem Meer wird auch generell mit Meilen, mit Seemeilen gerechnet.
Ich frage mich, wie viele Einträge von einem Wörterbuch einfach auf Schiffe bezogen sind. Weil die haben schon echt eine andere Sprache. So Bug, Backboard, fucking Backboard, Alter. Wer sagt sowas?
Backboard. Wäre irgendwie cooler.
Backboard? Ja, stimmt.
Was ist? Es gibt Bug, Backboard und nicht Frontboard, wer ist es? Nee, Steuerboard. Steuerboard,
ja.
Steuerboard muss ja hinten sein, oder?
Steuerboard könnte auch so ein PC-Teil sein, eigentlich. So ist ein bisschen wie das Motherboard.
Marco, das ist halt zu einfach.
Ja. Ja, okay.
Gut.
Das war's dann an der Stelle mit der Folge.
Richtig niedergeschlagen. So. Okay, der war zu einfach, dass Steuerboard ein Computerteil sein kann.
Ich habe auch ein Steuerboard.
Oh nein. Gut, Marco.
Du anderes weißt ganz Thema. Genau, was ich meine.
Deine Nippel.
Es liegt hier am Schreibtisch. Komisch.
Ja, okay. Marco. Wir haben ja eben gesprochen, wann wir aufnehmen wollen. Und ich meinte, dass ich jetzt nur heute Mittag kann und heute Abend beschäftigt bin. Und da wurde ich gefragt, natürlich, wo geht er hin? Der Lausbub Chrissy ist ja sonst immer so ein Typ, der eher zu Hause chillt, an sich selber spielt oder halt einfach immer im Bett ist oder am PC ist und niemals rausgeht.
Ja. Ja, aber es wäre sehr komisch, wenn ich das nicht gefragt hätte, sondern irgendjemand anders.
Ja.
Also, ich habe schon ich gefragt.
Wer sonst? Ich habe sonst keine Kontakte.
Eine User-Mail.
Ein Leserbrief. Ganz ja, komisch.
Aber ausgeschnitten aus der Zeit. Yes.
Marco, es ist passiert, ich bin zu einer Feier eingeladen worden. Und jetzt denken die so, ja, wir sind junge Menschen, wir sind Anfang, Mitte 20, feiern ist ja das ganz üblich ist, aber das ist eine Zusammenkunft, wo ich, glaube ich, deine Expertise brauche, wie ich mich zu verhalten habe. Weil wir alle wissen, du bist ein Mensch, der täglich an Feiern ist. Ne, der geht auf diese Convention, der geht mal dorthin, der ist in verschiedenen Personenkreisen unterwegs und kann einfach sich immer gut eingliedern. Wo ich persönlich meine Probleme habe, mich in neue Gruppen einzufinden, weil ich nie weiß, wie ich mich zu verhalten habe, Marco. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?
Ey, ich dachte erst, du kommst jetzt mit einer Beerdigung um die ganzen Notar-Stuff gedroppt hast und so. Und dachte ich mir so, Moment mal. Dachte ich mir, du wolltest jetzt sagen, ja, ich brauche deine Hilfe, weil du hast einen krassen Buddy-Count, so, du hast schon ein paar Leute in die Ecke gebracht, so. Wie gehst du denn damit um? Nein, ich weiß nicht, was machst du denn? Was ist denn heute? Es ist bestimmt irgendeine Studentenparty.
Ja, okay, ja. Es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Aber mal gucken, ich will dich jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich gehe auf eine Feier, wo jemand seinen Doktortitel erlangt hat. Eine Promotionsfeier ist das, glaube ich, heißt das.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau, wie man sich dazu verhalten hat und was der Dresscode ist. Weil ich habe keine Informationen außer, ey, willst du mitkommen? Ein Kumpel von mir hat seine Promotionsfeier und da wollte ich auch mal kennenlernen. Das sind die Infos. Ich habe noch keine Location, ich habe noch keine Uhrzeit, außer dass abends irgendwann ist. Also ich weiß noch nichts.
Also Christi, wenn du jetzt nicht gerade der Analphabet-Kapitän bist, besteht immer die Frage, die Option, Fragen zu stellen, meine ich. Also du kannst auch einfach fragen, was ist das für ein Anlass?
Ja, der Doktortitel. Das erlangt das Doktortitel.
Ja, ich meine aber im Sinne von, frag nach den Dresscode oder so. Ist das so ein bisschen gehoben oder nicht? Ist das normal? Weil das kann ich jetzt auch nicht einschätzen tatsächlich, weil es kommt immer ein bisschen auf die Person an, die es veranstaltet. Ja, ist das eher so ein Hausparty-Ding oder ist das in einem öffentlichen Saal? Wo ist das?
Das Ding ist halt, ich will nicht, guck mal, wenn ich jetzt da reinschreibe, ey, was ist denn das für ein Dresscode bei so einer Promotionsfeier? Alter, was ist das für ein Peasant? Der weiß nicht, was für ein Dresscode man da hat. Ich will nicht auffallen, Marco. Ich
will ja, nicht dann direkt, frag doch mal, wo es ist. Weil das weißt du doch, oder nicht?
Nee, noch nicht ganz.
Ja, dann frag, wo es ist, wenn es in irgendeinem Saal ist oder so eine Halle oder so, weil irgendwas gemietet ist. Dann kannst du davon ausgehen, dass...
Es ist so ein Schloss einfach.
Beim Sea Life. Sea Life Wiesbaden.
Ja, okay.
Aber ansonsten würde ich sagen, du kannst auch einfach so ein Hybrid-Outfit wählen. Also du hast bestimmt irgendwie, ein Hemd geht eigentlich immer.
Bei Hybrid-Outfit denke ich an diese Hosen, die so ab Kniehöhe so einen Reißverschluss haben, um den unteren Teil so abzumachen. Aus langen Hosen.
Halt bereit.
Ja, einfach mit den unteren Teil von der Hose wegmachen, wegreißverschlussen. So. Was ist das?
Ja, nicht ganz, worauf ich hinaus wollte tatsächlich, aber also, du musst irgendwas anziehen, was halt immer geht. Also hast du ein schwarzes Hemd? Schwarze Hemden sind immer gut.
Ich habe ein schwarzes Hemd.
Ja, hast du überhaupt ein Hemd bestimmt?
Ich habe nur so Ich habe so ein Hemd, was aussieht wie so ein Malerkittel ein bisschen. Ich besitze kein passendes Hemd.
Wie groß ist dieses Hemd?
es ist massiv groß und da ist vorne so ein abstraktes Gemälde drauf.
Also siehst du so ein bisschen auch aus wie ein Gespenst. So wie sich Kinder Gespenster vorstellen. Ja,
also ich habe das, glaube ich, 2-3 Mal angehabt und die Kommentare, die ich bekommen habe, ist, sieht aus wie ein Malerkittel, sieht aus wie ein Doktorkittel. Kittel.
Und ein Kommentar war von so einem Spambot.
Also, ich denke auch, dass ich wahrscheinlich in so eine Richtung Stoffhose, ne, so eine schlichte Stoffhose anhabe und irgend so einen gepflegten Pulli vielleicht. Ne, so einen grauen Standardpulli. Und dann halt, weiß nicht, so Bauchtasche und Nike-Cappy. Ja, um alles ein bisschen abzurunden.
Ich meine, warum nicht? Also im Endeffekt ist es, glaube ich, auch irgendwie egal, ob du da underdressed oder overdressed bist. So. Ja, ganz ehrlich, wenn du nachher ein Hemd anziehst und dich einfach komplett unwohl fühlst, ist auch weg.
Ja. Herr Schäfer, du bist so im Schloss Neuschwanstein und kommst mit einer Bauchtasche rein. Und dann 5 Gramm Ott, die du irgendwie da verteilen willst.
Para machen. Ja, nee, es ist, glaube ich, wäre auch interessant, so eine Machtdemonstration noch ein bisschen. Mhm. Weil du musst ja, also die lassen dich da wirklich rein, einfach so, nur mit dem Drip. Schon geil. Ja,
ich finde es auch irgendwie immer, ich weiß nicht, wieso das so ein Ding von mir ist. Also ich sage einfach, das ist ein Ding von mir. Ich mag es sehr, mich nicht passend anzuziehen. Also beispielsweise, wenn ich in der Schule Prüfungen hatte, also so mündliche Abiturprüfungen oder jetzt in der Ausbildung irgendwelche mündlichen Prüfungen hatte, wo dann so ein Prüfungsausschuss oder sowas vor mir sitzt oder irgendwelche Lehrkräfte oder irgendwelche Dozenten von außerhalb, alle sind da immer so mit schicker Hose und Bluse und so weiter gekommen. Oder mit Hemd. Und ich saß da halt so mit kurzer Jogginghose und meinem Kimono. Also, wo ich denke, ich möchte nicht auf ein Äußeres reduziert werden, sondern möchte mit meinem Wissen scheinen. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, ja, ich stelle mir damit halt auch einfach selber ein Bein, wenn ich da scheiße gekleidet ankomme. Also mein Leistung wird dadurch ja nicht besser.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer so subjektiv. Ich würde immer den Fit wählen, den du halt irgendwie gut findest. Ja, okay. Außer du hast halt irgendwelche krassen Vorgaben. Also wenn die sagen, yo, komm mal nicht gekleidet wie ein Hurensohn, dann hast du Probleme.
Oder wenn die einfach sagen, komm einfach mal nicht gekleidet.
Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, wo du meinst, ich mag, oder das ist mein Ding, dass ich unangebracht gekleidet sein will. Das ist so die Vorstufe zu Nudismus eigentlich.
Ja, ich sag immer mit so einem Borat-Kostüm einfach durch die Straßen.
Kleidung ist ein Gefängnis. Aber die Bauchtasche bleibt aber trotzdem an.
Natürlich. Und ich glaube, wenn ich die Bauchtasche locker genug trage, kann sie mein Gemächt verstecken. Oder ich mache ein Loch hinten rein und lege mein Gemächt in die Bauchtasche rein.
Gut. Das wäre aber, glaube ich, sogar. Ist das dann verboten?
Ich glaube, das ist
nicht. Das passt wie ein Borat-Anzug.
Ich glaube eher, das Ding ist, es ist eine moderne Windel, weil ich könnte da ja reinpinkeln und es würde nichts passieren.
Ja, du kannst nicht reinkacken und es würde nichts passieren. Da wird definitiv was passieren.
Da würde richtig mal was passieren.
Das gibt der Bremsspur eine ganz neue Bedeutung. Und
okay, also zurück zum Thema zu kommen. Du sagst, ich sollte mir erstmal Informationen beschaffen und anhand dieser Informationen meine Kleidung wählen.
Ja, genau, das sage ich. Also ich finde generell, Informationen beschaffen ist eigentlich immer eine gute Sache. Immer. Also egal, was du machst, Informationen beschaffen ist immer gut. Du darfst halt nur nicht übertreiben. Also wenn du jetzt anfängst, deinen Crush irgendwie krass zu stalken, dann hast du übertrieben. Wenn du aber die generelle Basisinformation über die Person nutzt, ist es okay. Und bei einem Event genauso. Also du checkst nicht ab, wo die Notausgänge von der Location sind und welche Toiletten es gibt und so. Das machst du auch nicht. Das ist zu viel. Sondern du guckst okay, halt an, okay, wie sieht es aus? Wann hat es offen? Wann fängt's an? Punkt.
Ja, also würdest du echt sagen, die Eckdaten reichen und anhand der Eckdaten, ich werde auf jeden Fall dir nochmal einige Mails schreiben, einige Briefe schicken mit den Eckdaten dann vielleicht, die ich dann habe, dann etwa 7 bis 12 Outfits zusammenstellen, die dir schicken und du darfst dann wählen, was ich davon anziehe.
Du tust so, als ob das so voll lang hin wäre. Es sind noch 4 Stunden.
Ja, das stimmt.
Es ist nicht lange.
Also ich müsste jetzt schon unter der Dusche stehen eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, das wird eine Montage werden. So. Ich schick's einfach so. Kannst du coole Musik drunter legen irgendwie?
Ja, auf jeden Fall kann ich machen. Wieder David Guetta Memories. Das geht
ja, immer. Ja, klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song geht, aber ich weiß nicht, ich kenne den bestimmt noch.
Ja, jeder kennt den.
Safe. Gut. Kannst du diese YouTube-Video-Tutorial-Dubstep-Musik drunter legen?
Marco, für dich mache ich alles, für deine Tipps. ja. Marco, wie geht's in deinem Leben sonst so ab? Was ist in den letzten 2 Tagen seit der letzten Aufnahme passiert?
Moment mal, die letzte Aufnahme war schon echt lang her, oder?
Ja.
Woche. Okay, auf jeden Fall, ja, eine Woche auf jeden Fall. Ist für uns lang auf jeden Fall gerade. Auf jeden Fall, was ist passiert? Ich habe Klausur geschrieben. Und das war eine extrem harte Klausur. So. Es waren 2 Stunden pure Tinte auf Papier-Action.
Mhm.
Und ja, ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich habe, guck mal, man könnte es überhaupt nicht auf Lücke gelernt, das ist aber eine Lüge. Also ich habe wirklich nicht auf Lücke gelernt, sondern ich habe 99% gelernt und der 1%, den ich nicht gelernt habe, der kam halt dran auf einmal. Und ich dachte mir so, alles klar, haben die mich rausgenommen.
Mhm.
Da bist du halt in dem Zwiespalt, du denkst, streiche ich die Klausur, weil ich weiß, nächstes Mal kommt es bestimmt nicht dran und den Rest habe ich drauf oder nicht. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe die letzten 2 Wochen, bin ich voller Tortur einfach nur am Lernen gewesen. Das wiederholt man nicht nochmal gerne. Deswegen dachte ich mir, ich gönne mir das jetzt einfach so und es wird schon irgendwie okay sein. Ist eigentlich nicht meine Art so, aber in dem Fall ging es nicht anders. Am anderen Ende des Spektrums, was ich erlebt habe, ist, ich habe einer Person dabei zugeschaut, wie sie Pornos guckt. Nicht bewusst. Also sie wusste nicht, dass ich das sehe.
Okay, Marco.
Ich lasse dich jetzt erstmal das Szenario raten, in dem das passiert sein könnte, bevor ich erkläre, was damit gemeint ist.
Ich habe ein Dutzend Fragen. Es geht wieder um Setting. Ich brauche Informationen. Also. Marco, so viele W-Fragen, die da stattfinden, dass ich echt überlegen muss, wo ich anfange.
Ich habe auch viele Signalwörter eingebaut.
Du hast eine shady Person beobachtet, die einen dreckigen Porno gesehen hat.
Ja, das ist ein Gangbanger, aber halt ein Dreckiger. Ja,
genau. Erste Frage. War es in der Öffentlichkeit, also so weit in der Öffentlichkeit, dass alle, also so öffentlichkeitsmäßig Bahn oder öffentlichkeitsmäßig Uni?
Nein, es war nicht in der Öffentlichkeit.
Ist es einem privaten Setting?
Ja.
War es familiär?
Das Video. Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Person alleine war oder ob es 2 waren, ehrlich gesagt.
Achso, ich meine, ob sie mit dir verwandt sind eigentlich, aber.
Achso, ja. Nein.
Also weder die Person, die du beobachtet hast, noch die Darsteller im Video.
Beides. Also das zweite kann ich nicht genau sagen, aber das erste.
Okay, nein. Wenn du das nicht genau sagen kannst. Also mein erster Gedanke war irgendwie, du bist so im Zug. Viererplatz. Einer sitzt, die Person sitzt dir links gegenüber an der Scheibe und du sitzt halt so schräg gegenüber. Und der guckt ein Porno und es ist abends und dadurch reflektiert sein Handybildschirm auf die Scheibe, neben der er sitzt, und du kannst durch die Scheibe sehen, was er guckt.
Das war mein erster Gedanke. Das ist mir mal passiert mit einem Tinder-Profil von einem Dude. Das war auch witzig. Aber ich bin jetzt gerade aufgehört, ich habe die langweiligste X-Diaries-Karte geschrieben, die es gibt. Nee, warte, Black Stories heißt es.
X-Diaries.
Ich weiß noch nicht, darauf kam. So richtig komische Serie einfach. Voll vermischt. Nee, Black Stories meine ich natürlich.
Okay, mal.
Ja, aber es ist doch nicht richtig. Also es geht noch, es ist anders.
Hat die Person mitbekommen, dass du sie beobachtet hast?
Ich hoffe nicht, aber ich glaube auch nicht.
War es ein guter Porno?
Kann ich schwer sagen, man hat nicht so viel gesehen. Also man hat gesehen, man konnte erkennen, dass es ein Porno ist, aber ich kann nicht sagen. Wobei, es waren sogar mehrere, also es waren zeitversetzt sogar mehrere. Also der Mann oder die Frau oder die non-binäre Person hat sich auf jeden Fall gegönnt.
Ah, du weißt gar nicht, was für eine Person das war?
Nee, ich hab keine Ahnung.
Das
macht ganz echt suspekt.
Das ist, du hast einfach nur so floating hands gehabt, die so ein Handy halten.
Ich habe Schattenspiele gemacht.
Genau, hinter einer Schattenwand saß eine Person und man hat nur das Handy gesehen.
Man kann also, über so Tentakel.
Wie beobachtet man eine Person, ohne zu erkennen, bei welchem Geschlecht sie angehört, wenn es jetzt nicht klar erkennbar ist?
Soll ich auflösen?
Ja, Marco, bitte.
Okay, also ich war gestern bei einer Freundin zu Besuch und wir haben dann festgestellt, also als jemand auf dem Klo war, meinte er, yo, drüben im Nachbarhaus, sind die Vorhänge nicht zu, da läuft ein Porno. Und ich so, niemals. Dann sind wir da hin und das Nachbarhaus ist halt, keine Ahnung, vielleicht 10 Meter Distanz zwischen den Fenstern, vielleicht so, ja, vielleicht 15. Aber das Stockwerk ist nicht das gleiche. Also wir gucken vom ersten Stock aufs Erdgeschoss runter.
Mhm.
Dementsprechend, dadurch, dass wir 15 Meter Distanz sind, ist das Bild halt nicht ganz so klar. Und wir gucken von hinten in das Wohnzimmer rein, auf den Fernseher, aber logischerweise sehen wir nur den Rücken von den Personen, die da gucken, oder von der Person. Dementsprechend konnte man nicht sagen, wer oder was das ist, aber man konnte eindeutig identifizieren, dass da gerade richtig hart gebumst wird.
Okay, Marco. Waren es Menschen? Also, also.
Ja.
es hätte sein können, dass er irgendwie so.
Ganz ehrlich,
so
ein Hund. Ich mit vielen Fragen gerechnet. Das ist nicht die W-Frage, mit der ich gerechnet habe.
Ich denke, dass irgendwie so ein goldener Retriever aus Versehen auf der Taste gedrückt hat oder sowas. Man weiß es ja nie.
Ich dachte, du meinst im Video.
Ach, oh Gott.
Oh Gott, ich hatte gerade so Angst. Okay. Es war ein Mensch auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, nicht sicher, ob da noch eine zweite Person war, weil einer meinte, da wäre noch eine zweite Person, aber ich habe gesagt, nee, habe ich nie gesehen.
Ich muss sagen, mich interessiert gar nicht mehr so sehr die Situation an sich, sondern bei mir hat sich eine ganz neue Angst entwickelt, weil ich wohne ja in einem Hochhaus und kann, wenn ich aus meinem Fenster schaue, in das nächste Hochhaus reinschauen. Das sind schon gute, also viele, einige Meter entfernt. Aber wenn da irgendein Typ im Feldstecher sitzt, dann kann er mir straight up auf den Bildschirm schauen.
Ja, aber du hast ja Vorhänge, oder nicht?
Ja, ich besitze Vorhänge, aber da ist so eine kleine Lücke. Und ich weiß nicht, ob diese Lücke, also das ist schon sehr spezifisch, wenn da jetzt jemand stehen würde und genau die 10 Sekunden abpasst, die ich brauche. Also.
Ja. Naja. Ja, also ich glaube, mit einer Lücke ist das nicht das Problem, aber die Vorhänge, also das Fenster war relativ groß und die Vorhänge waren halt komplett offen. Also da musst du schon mit rechnen, dass jemand das sehen könnte.
Ja,
Vor allem im Erdgeschoss, wo dann Leute auch noch an der Tür vorbeilaufen könnten und so.
Aber vielleicht also, ist das
schon absichtlich.
Vielleicht ist das der King-mäßig, dieses.
Hab ich mir auch
gedacht. Oh, wir werden vielleicht beobachtet und so. Dieses Ding ist es vielleicht.
Und ich war eigentlich kurz davor, sogar dir ein Bild zu schicken davon. Ich habe da nur festgestellt, auf meiner Kamera sieht nichts und ich hätte aussehen fast den Blitz eingestellt. Das wäre sehr unangenehm geworden. Aber das Interessante war, also wir haben es halt gesehen, dass dann Porno lief, auf einmal haben die dann irgendwann später auf Fußball geschaltet, nur um dann später wieder einen Porno zu schauen und danach wieder auf Fußball zu schalten.
Hm. Weil dann irgendwie doch spannendes Finale mit Frankfurt, da muss man doch nochmal gucken, wie es jetzt steht.
Ja, anscheinend schon, also ich weiß auch nicht, also es war ein sehr komisches Erlebnis, aber 10 von 10 würde wieder.
Ich frage mich irgendwie, stell vor, du bist ja auf dem Balkon, hast ein Date, ne? Eine hübsche junge Dame ist dir gegenüber, das ist euer drittes Date und mit einmal bemerkst du das. Ne? Also du sitzt ihr gegenüber und siehst, dass hinter ihr ein Stockwerk tiefer ein Porn läuft. Willst du es erwähnen und denkst du, es wieder straight up, ja, sofort. Würdest ihr Essen aus der Hand schlagen und sagen, guck mal da, nackte Menschen.
Ich gehe so an ihren Schädel, greife den Kopf und halt die Augen, reißt die Augen raus. Siehst du es?
Siehst 5
Zentimeter sind doch Durchschnitt. Nein.
Die nimmt ihn auch in den Mund.
Alter. Nein, Gott. Es ist halt, also ich würde es auf jeden Fall erwähnen, einfach weil es witzig ist. Das siehst du ja, also es ist ja so ein nicht ein alltägliches Ding, so ist ja einfach witzig.
Ich glaube, das könnte richtig gut bonden. Ja. Ich glaube, wenn du auf der, komm, das ist ja so ein Ding, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie man Menschen auf der Straße anspricht. Und ich glaube, wenn du so an der Bushaltestelle mit jemandem stehst und sagst, ey, guck mal, da hinter dem Busch ficken welche, habt ihr so ein Bonding-Erlebnis.
Ja, aber glaub, wenn da niemand hinter dem Busch ist, musst du so Statisten anstellen dafür, oder wie?
Oder hinter dem Spiegel ist so ein Spiegel, sagt, wir sind die Person, die ficken. Und dann hat man Sex. Ich glaube, so funktioniert das ganz einfach.
Ich finde, das wäre so eine coole Porno-Drehstory einfach so. Und so sagst du, ja stimmt, du hast recht.
Klar. Und, oh Gott, sie zieht sich aus, sie weiß gar nicht, was passiert. Naja.
Gott, oh Gott.
Aber denkst du, das würde helfen? Denkst du, das würde so die Stimmung lockern, so hahaha, und dann zieht sie sich aus und hat die Sex? Denkst du, so funktioniert das?
Nein.
Gut, Marco, du erkennst, wie oft ich Sex hab.
Oh Gott. Ich hoffe, heute Abend hast du keinen Spiegel dabei und potenziell keine Porno-Gags. Dann bist du auf der sicheren Seite, dann passiert niemandem was, niemand kommt in Haft und hat es gut.
Also mein Witze-Handbuch hat 3 Seiten nur über Porno-Witze.
Es ist auch so ein Territorium, wo du halt viel machen kannst. Also ja. Mit Gag-Taschen und so, da geht schon einiges.
Aber
ich kann immer nur lachen über deinen Satz, weil man, sie nimmt den auch in den Mund. Oh Gott.
Titel, oder?
Ja, stimmt, Titel habe ich doch gar keinen krassen Catchphrase-Dings gehabt.
Marco, aber wie geht danach die Party weiter? Also, weiter. Seid ihr irgendwie so zu fünft gewesen, ihr seht es so und dann steht ihr so zu fünft und guckt euch das an, macht irgendwie Kekswichsen oder wie läuft das dann ab?
Ich musste komischerweise irgendwie auch in dem Moment genau an Kekswichsen denken und ich weiß nicht warum. ich weiß nicht warum, aber irgendwie anscheinend bin ich da so Pavlov-Glocke-mäßig getriggert drauf oder so, I guess, keine Ahnung. Nee, man beobachtet es halt so, macht sich drüber lustig so und dann geht mal wieder zurück und chillt so.
Okay. Aber warum macht man sich darüber lustig? Das ist ganz also, komisch.
Ja, ist vielleicht nicht richtig ausgerüstet, aber man nimmt es wahr, macht ein paar Gags, findet es irgendwie funny und dann macht man
ja, okay.
Wieder. Mm. Ah, ja, drüber lustig machen, das ist falsch, stimmt das recht.
Ja. No King-Shaming hier.
Ja, nee, das habe ich auch nicht
vor. Doch, eigentlich schon. Eigentlich.
Nö.
Nee. Naja, Marco, aber.
Muss halt jeder mit rechnen, so wenn er halt das macht. So, da muss er halt damit rechnen, dass Leute das halt sehen und ein bisschen halt dementsprechend kommentieren.
Ja, ne. Da denkst du, da gibt es Leute, die sich darüber aufregen und dann hingehen und klingeln und sagen, sag mal hier, also hör mal.
Ja, da haben wir auch drüber geredet, wenn du halt ein Kind hast oder so und das dann das halt sieht und dann irgendwie vielleicht fragt, was das ist, dann ist halt auch nicht so geil, was willst du machen? Du bist halt eigentlich im privaten Raum da drüben und so.
Was stimmt, ja, was würdest du machen? Sagen wir mal, so dein Sohn, so 7 Jahre, 2. Klasse, sieht ein Porno oder sie findet Pornohefte. So oldschool-mäßig, ne? So, er war gerade im Copyshop und da hat ein Typ sich irgendwie nochmal Pornohefte von 1993 geholt, wo nochmal alle so richtig behaart sind. Und der Sohn ist eine Seite runtergefallen, der Sohn hat die Seite mit nach Hause genommen und hat gefragt, warum ist Mami in diesem Heft? Wie antwortest du darauf?
Gute Frage.
Also, oder denkst du allgemein dieses klassische Gespräch am Essenstisch über Sex, wird irgendwann stattfinden bei dir?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde das selber voll in die Hand nehmen so, und dann gucken, ob ich also wie ich es mache. Aber ich würde es auf jeden Fall selber so initiieren. Wie, weiß ich nicht. Okay. Aber ob es jetzt so am Esstisch ist oder so privat ist, aber ich würde es auf jeden Fall machen.
Ist Esstisch der richtige Rahmen dafür? Ich hätte es eher so ein Bettgeflüster. Egal.
Ja, stimmt, aber Esstisch eigentlich nicht wirklich gut dafür gedacht.
Ja, eigentlich ist es so ein Ding, wo man so draußen im Sommer, so nach dem Grillen, wo alle so ein bisschen vollgefressen sind, der Vater mit so einem Bier in der Hand oder so einem Wein, der Sohn trinkt irgendwie seine erste Cola und du erzählst so, hör mal, Söhnchen, ne? Also, ganz komisch, dass du anders sprichst mit einmal.
Ich glaube wirklich, beim Camping ist das echt ideal.
Ja, stimmt, so ein Camping-Ausflug.
Camping-Thema, ja.
Wo, so ein Männertrip mal.
Ja, genau.
Wo nur die Jungs mal rausgehen. Und die doofen Mädchen.
Richtig dumm, einfach. Nee, 50-jährige Männer, die so einfach sind, doofe Mädchen. Oder was?
Mädchen dürfen hier nicht rein, die haben so komische Schild an ihrer Tür.
Die müssen sich auch ein SUV mieten dafür, es geht nicht anders.
Ja, aber guck mal, irgendwie glaube ich, dass, guck mal, wir hatten ja schon, also bei uns hat ja so das Internet mäßig angefangen, also wir sind ja mit dem Internet, mit der Entwicklung vom Internet sind wir ja aufgewachsen, wo das so jeder hatte. Und wir haben ja alle irgendwie so im Alter von, weiß nicht, 10, 11, 12 angefangen, irgendwie pornografisches Material zu entdecken im Internet. Hm. Ne, bewusst oder unbewusst. Und ich frage mich, ob jetzt die Generationen, die jetzt kommen, das noch sehr viel früher entdecken werden und wie die damit umgehen. Also ob das dann irgendwann so ein Kindergarten-Talk wird. Wo ich natürlich hoffe, hoffentlich nicht. So, aber.
Nee, ich glaube, da gibt es schon genug Maßnahmen, um das so sicherzustellen, dass man im Internet als Kind noch so ein bisschen behütet wird. Also die waren am Anfang natürlich jetzt nicht gegeben, aber das kommen ja immer mehr. Also ich glaube, das wird nicht so ein Problem sein. Mhm. Ich glaube, das Problem ist eher dann, dass du halt, wie du damit umgehst, dass halt dein Kind so ein bisschen darauf geprägt wird, halt mit Technik so früh umzugehen, weil das halt ein bisschen neues Phänomen halt ist. Also ich meine, du siehst ja jetzt auch schon, oder ich zumindest sehe in der Bahn nicht immer so viele Kinder, die halt irgendwie Serien am iPad gucken, die sind so 2. Ja. Und ich mir denke, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ich habe ein 2-jähriges Kind. Vielleicht ist es nicht so nice. Es wird auf jeden Fall so, mein Instinkt ist schon so, weiß ich nicht. Ist nicht so gut vielleicht.
Also die Beobachtung habe ich auch. Ich arbeite ja im Krankenhaus und da sind ja logischerweise Kinder. Und da sind halt manchmal so 1-2-Jährige, die ganz selbstverständlich ihr iPad haben und es bedienen können. Und auf
OnlyFans browsen.
Genau. Und also wirklich selbstverständlich da irgendwie verschiedene Videos anmachen können, da durchblättern, irgendwelche Spiele spielen, wo ich mir denke, die haben das schon so verinnerlicht in diesem jungen Alter. Wo ich denke, krass, Alter. Ein bisschen neidisch. Also
würdest du damit sagen, so Kinder sind dir kognitiv einfach überlegen?
die verarschen mich immer. Die glauben mir meine Nase.
Ja, auch dein Pausenbrot, nehmen die mal weg.
Also ich will jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich meine, so im Krankenhaus, mein Gott, da spielen sie halt an ihrem iPad rum. Aber ich finde es krass, dass sie so schnell lernen und dem so schnell nahegebracht werden. Weil ich würde wirklich sagen, dass 80% der unter 5-Jährigen mit dem iPad da schon umgehen können. Das ist so meine Beobachtung.
Ja, aber letztendlich ist es hier, also so mit Technik umzugehen, ist an sich, glaube ich, auch gar nicht so ein krasser Skill. Also das könnt hier, zum Beispiel Affen können das ja auch. Also die sind, was ist daran jetzt so krass schlimm? Also ganz ehrlich, die Affen können das halt wirklich so zum Teil, die verstehen das ja auch so.
Ja,
und deswegen, es ist ja nicht so kognitiv anspruchsvoll, weil du ja sehr mit, also du arbeitest ja nur mit deinen Augen. Du musst ja irgendwie keine Sprache wirklich offen, du musst nicht mal lesen können.
Ja, ich
einfach nur sehen.
Ich denke auch, dass Hunde oder sowas das lernen können, dass sie mäßig, okay, ich drücke da drauf, dann kommt das Geräusch. Ne, einfach so Aktion, Reaktion, so ganz easy ist es ja eigentlich, so diese Grundprinzipien. Ne? Aber ja, schon, wenn man sich das mal so runterbricht auf dieses, okay, sie drücken darauf, dann macht es Geräusche und es macht den Spaß. Wenn so das ist, natürlich ist es dann recht einfach, weil wenn die ein Plastikspielzeug haben oder da drauf drücken, dann macht es auch Geräusche. Und, ja, stimmt, hast eigentlich schon recht.
Du hast so Kinder, bei denen so 5 Jahre alt, die lesen einfach so wissenschaftliche Paper. Komisch. Viel zu übertrieben einfach.
So H.P. Lovecraft, irgendwie so Horrorromane lesen die einfach und so eine ganz tiefen Stimme auch.
Ja, wenn wir gerade schon bei Entwicklung sind, ich hatte jetzt letztens gesehen, dass es bei, also man hat ja das Phänomen, dass man sich eigentlich aus seiner Kindheit oder an der frühesten Kindheit nicht wirklich in Stuff erinnern kann.
Mhm.
Und zwar ist es der Grund dafür, wenn du, bevor du anfängst zu sprechen, ist dein Hirn sehr, sehr anders aufgebaut, als nachdem du gelernt hast zu sprechen. Heißt also, im Prinzip machst du einfach so eine Festplattenfragmentierung bei dir. So, weißt du, Festplatte nochmal neu resetten, so kurz Betriebssystem nochmal neu auffahren und davor einfach alles verwerfen, einfach keine Sicherheitskopie gemacht. Mhm. Keine Sicherheitskopie, keine externe Festplatte.
Ja, aber so was Ähnliches ist in der Pubertät auch nochmal. Nur nicht so extrem wie da, aber in der Pubertät ist ja auch so, dass der sehr viele Gehirnzellen nochmal abgebaut werden und dann neu aufgebaut werden. Und dadurch sind ja viele in der Pubertät so verändert. Also es sind ja extreme Stimmungsschwankungen, die schlafen extrem viel, weil das so viel Energie raubt und so viel Energie verbraucht, dass sie einfach eine Zeit lang zwischen, sagen wir mal, 11 und 16 Jahren einfach keine Menschen sind, meiner Meinung nach.
Meine Meinung. Okay. Was ist das für eine Konsequenz? Einfach so, da braucht sich so viel um, das sind keine Menschen mehr, ne?
Ja, aber wir waren ja genauso. Früher, guck mal, wir haben irgendwie so bis 2 Uhr gezockt und haben dann irgendwie bis 13 Uhr gepennt bis 14 Uhr, also ganz normal, einfach so bis mittags zu schlafen. Und jetzt stehe ich halt so auf, wenn ich frei habe, irgendwie so um 7, 8 Uhr auf.
Ja, same. Ja, aber ich, also keine Ahnung, klar ist das.
Digga, und ich stink nicht mehr so wie damals. Auch so ein Riesending.
Nice. ich finde das ja auch gar nicht schlecht, dass du, also vielleicht braucht man das halt einfach so als Kontrast, weil, wobei vielleicht doch nicht. Aber es ist halt mal interessant, irgendwie diese Phase zu durchleben. Und ich finde, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen. Wenn du halt darüber reflektierst und dann irgendwie keine krassen Unterschiede siehst zu jetzt, dann ist irgendwas nicht okay wahrscheinlich.
Ja.
Was sich wahrscheinlich nicht so wirklich weiterentwickelt.
Einem muss eigentlich die Pubertät unangenehm sein, was man da gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht alles natürlich so. Im Großen und Ganzen soll ich schon sagen, ja, irgendwie alles cool gewesen und so vor allem die ganzen neuen Erfahrungen und so. Aber so, wenn du alte Chatverläufe anguckst oder so und dich einfach komplett wegcringst, so, das muss schon gegeben sein. Da muss jeder durch.
Also muss ich eigentlich wirklich für die Vergangenheit schämen, für bestimmte Sachen, für manches Verhalten, nicht immer für alles und sowas, aber weil sonst wird man sich ja, wie du schon eben gesagt hast, man wird sich nicht weiterentwickelt haben, man wird den schönen Stepptanz an der Stelle gemacht haben. Und ja.
Mic drop.
Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll, aber
ja, kann ich dir nur zustimmen auf jeden Fall, also ich find's immer krass, wie wir so voll die weirden, obszönen Talks haben und einfach so Moral droppen zwischendurch und dann wieder komplett abdriften.
Es ist echt wild. Marc, wir brauchen diesen relatable Content einfach zwischendurch, damit die Leute sagen, ah, das kenne ich auch, das ist lustig. Marco, kennst du das, wenn du irgendwie im Sommer schläfst, aber du brauchst trotzdem eine Decke, auch wenn es warm ist, aber du brauchst halt trotzdem eine Decke irgendwie. Ohne Decke ist dann auch scheiße.
Na, man kennt das.
Oder wenn die so ein bisschen zu warm ist und du deswegen ein Bein außerhalb der Decke hast, macht bestimmt sonst niemand.
Das habe ich mir abtrainiert tatsächlich sogar. Das habe ich früher mal gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr.
Du stehst bestimmt noch einfach straight up auf dem Rücken.
Nee.
Okay.
Ich bin so ein Hybridschläfer aus Seite und Bauch. Also eigentlich gar nicht so gesund, aber ich kann es nicht ändern bisher. Ich versuche es schon.
Boah, ey. Guck mal, es gibt regelmäßig, komm auf meine YouTube For You Page, Videos, wo so ein Schlafwissenschaftler sagt, boah, es ist so schlecht, auf der Seite zu schlafen und mit diesem Kissen zu schlafen und so zu schlafen. Am besten ist es straight up ganz gerade auf dem Rücken. Das ist am besten für euren Rücken und so weiter, wo ich mir denke, ja, das ist gut für meinen Rücken, aber ich schlafe halt nicht. So, was bringt mir der Rücken, wenn ich einfach absolut dann irgendwie nur eine halbe Stunde pennen kann? Ich schlafe halt so, wie ich will. Da kann mir kein Professor oder Professorin oder non-binäre Person mit einem Professortitel mir was anmarkern. Also,
nächstes Mal Christian auf der Antifa-Demo. So, schick ein paar Scheiben ein. Professor, sind scheiße, lass mich schlafen, wie ich will. Ja, also, aber jetzt verstehe ich, was du meinst.
Guck mal, ich habe auch mal überlegt, so, ich hab Rückenprobleme, damit kann ich auch mal in die Öffentlichkeit treten. Ich bin jung, habe massivste Rückenprobleme. Und ich habe versucht, einfach straight auf den Rücken einzuschlafen. Aber es ist nicht möglich. Es ist anatomisch, glaube ich, allein vom Rücken her nicht möglich, so einzuschlafen.
Also, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du zum Beispiel eine Operation oder einen Gips hast, der dich dazu zwingt, dass du es machen musst, dann geht das schon. Aber es ist nie angenehm.
Guck mal, Marco, ich hatte mir mal das Schlüsselbein gebrochen.
Ach, stimmt.
Und ich habe, also es war mein rechtes Schlüsselbein und ich kann meinen Arm halt quasi auch nicht bewegen, weil es auch weh getan hat. Und ich habe mit diesen Schmerzen trotzdem schlafen können. Und zwar nicht, weil ich dann straight up auf dem Rücken lag, sondern weil ich mich in einen Sitzsack reingelegt habe. Dadurch, dieser Sitzsack hat meinen Körper so ein bisschen ummantelt und da konnte ich so seitlich drin liegen. Und weil der Sitzsack halt so unter meiner rechten Schulter lag, weil so alles supportet, und du konntest schlafen. Ich konnte nicht gerade auf dem Rücken liegen, es ging nicht.
Also eigentlich im Prinzip warst du einfach so ein halbes Sandwich.
Ja. Ja, schon.
Aber das ist doch voll. Aber du konntest aber nicht auf dem Rücken liegen, oder wie? Also unter einem normalen Bett. Das ging nicht.
Ich hätte auf dem Rücken liegen können. Das ging schon, aber ich kann halt nicht schlafen auf dem Rücken.
So krass, okay.
Und da habe ich die Schmerzen in Kauf genommen.
Rein evolutionär ist das doch auch voll komisch. Also früher haben wir es gab früher komischerweise keine Boxspringbetten. Wer hätte damit rechnen können, in so Tropfsteinhöhlen? Da muss ja irgendwie auch auf dem Boden Steinplatte liegen. Ja, eben, genau. Da liegst du, wie hast du da gelegen? Das ist halt die Frage. Wie haben die das gemacht?
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wissen ja, die Menschen stammen ja von Fledermäusen ab. Das ist ja evolutionär ganz klar erklärbar. Und ich glaube, früher hatten wir noch ein bisschen stärkere Füße. Ne? Also wir sind ja so ein Hybrid aus Fledermaus und Affe. Und diese Mischung aus diesen starken Füßen von den Affen und diesem Schlafmechanismus von den Fledermäusen haben wir früher so an der Decke gehangen und so geschlafen. Und deswegen hatten wir nie Rückenprobleme als Neandertaler. Marco, hast du jemals einen Neandertaler mit Skoliose gesehen?
Ja, die sind doch immer gebückt gelaufen.
Ja, präventiv.
Ganz komisch. Hä? Einfach dem Körper zeigen, wie es nicht geht.
So machst du es bitte nicht.
Ja, nee, also ich kann schon, ich finde die Theorie interessant. Vielleicht gibt es da draußen wirklich jemand, der das so einfach so erklärt, aber I doubt it.
Ich überlege gerade, ist so, es muss doch andere Schlafpositionen geben, die noch nicht so erforscht sind. Eigentlich müsste doch das Ding der Hängematte perfekt sein, oder?
Du bist ja nicht gestützt eigentlich dadurch, wirklich.
Was muss denn, also, was bringt eine Matratze? Die macht ja den Untergrund einfach weich, dass du besser schlafen kannst.
Aber ja, die Hängematte fängt ja die Gewichtskraft schon ab, aber du hast das Problem, du hast ja da, also wenn du dann Kissen einbaust, dann geht das wahrscheinlich schon, aber du hast halt das Problem, dass dein Nacken ja nicht gestützt wird, das meine ich. Weil das ist ja schon nicht unwichtig.
Ja, ich glaube, du bist dann halt in so einer Bananenposition. Es könnte halt sein, dass wenn du für immer in einer Hängematte bist, dass du halt einfach irgendwann so eine Banane bist. So ein Bananaboot wirst.
Also, das war damals auch schon während der Steinzeit ein Problem, Alter.
Okay, was sagst du dann zu Hängematten, die nicht so gebogen sind, sondern einfach so ein Netz, was hängt, so ein quadratisches Netz, was horizontal aufgespannt worden ist?
Das muss ich sag, wie es ist, ich bin kein Fan von Hängematten.
Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht doch besser ist für uns.
Na, glaube ich
nicht. Weil theoretisch ist es doch dann wie Schwerelosigkeit, oder verstehe ich da irgendwas falsch?
Ja, du verstehst sowas falsch.
Okay, gut, alles klar.
Du wirst ja trotzdem an den Boden gedrückt. Du wirst abgefangen. Ja,
aber die Seile, Marco, die Seile ziehen mich doch nach oben.
Nein, die Seile ziehen dich nicht nach oben, sondern die halt nicht davon auf den Boden zu fallen. Die spannen dir nach unten.
Aber wenn wir jetzt einen Flaschenzug dran machen würden an die Seile und Gewichte dranhängen, dass die Seile nach oben ziehen.
Dann könnte man vielleicht das simulieren. Aber das also macht quasi ja keiner.
Ja, das ist es, Marco. Das macht wieder keiner. Es macht ja keiner, das ist es.
Ja, es braucht ja auch keiner.
Ja, vielleicht will das den Schlaf revolutionieren.
Junge, wie laut so ein Flaschenzug auch ist. Die sind ja nicht leise.
Ja, die macht auch keine Geräusche.
Hä, ja, safe.
Nee, wenn es einfach nur das Gewicht halten soll. Ein Fahrstuhl, der steht, macht doch auch keine Geräusche.
Okay. Doch auch, aber nicht. Aber ein Fahrstuhl hat auch noch elektronische Sachen. Bei dem Flaschenzug kann es wirklich funktionieren. Ja, ja. Weiß ich nicht.
Also,
ey, holt mich absolut nicht ab, aber muss ich sagen, egal, ob es funktionieren wird oder nicht.
Also nee. Okay, Marco, Hot Take. Ich glaube, ich würde jeden Schlafwissenschaftler in Hops nehmen, indem ich einfach sage, ja, Hängematte. Die sagen, ja, wow, okay, sorry, Alter. Was für softer Kern und 26 Feder und 26 Layer an Stoff und das Pudelfell drin und so weiter. Nee, Hängematte. Hängematte aus Seide. Da zirkuliert Luft. Du bist quasi schwerelos, weil du bist ja nach oben gezogen durch den Flaschenzug. Das Flaschenzugprinzip ist das ja quasi dann. Macht Sinn.
Und wenn du so sagst, die Schlafwissenschaftler werden so richtig persönlich und beleidigen dich dann einfach so.
So ein Drohmail schreiben.
Echt so. Aber natürlich, da wollte ich auch vorhin drauf eingehen. Wenn du einen Drohbrief schreibst und den ausdrucken willst in einem Copyshop, einseitig oder doppelseitig? Doppelseitig schon nicht, geht nicht.
Doppelseitig ja, geht nicht. Und bei doppelseitig, an welcher Kante gespiegelt?
Ist das die kurze oder die lange? Welche ist denn die übliche? Es gibt eine, die
lange Kante.
Ja, dann die lange, weil die kurze ist weird.
An der langen Kante ist ja, dass du einfach umdrehst und es richtig rum ist. Bei der kurzen Kante ist, glaube ich, du drehst es um und einfach auf den Kopf. Und
denkst wer benutzt das? Ich wollte gerade sagen, niemand benutzt das, oder?
Also ich glaube, es müsste so sein. Also wenn wir jetzt hier müsste erzählen, das wäre natürlich ein höchst unangenehm wäre das, wenn wir jetzt hier an der falschen Kante spiegeln würden.
Ja, ob es jetzt kurz oder lang ist, was richtig ist. Auf jeden Fall, eines davon ist halt das, wo es einfach umgekehrt ist. Und das ist einfach, sollte nicht existieren. Also ich kenne keinen Grund, warum das irgendwie mal gebraucht wird.
Ja. Und ich glaube, es sind auch schöne Worte von Marco für den Abschied an alle Jugendlichen. Ob kurz oder lang, das ist doch eigentlich egal.
Hätte das endlich mal ein gutes Outro hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Mann, Alter.
Dann an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ein Drittel Mann. Ein Drittel Mann. Ein Drittel Mann. Marco und Chrissy. Ein Drittel Mann.
Yeah! Wee!
Marco, Chrissy, Marco Lapsia und Chrissy Short.